Hallo zum ZIP2-Podcast, mein Name ist Armin Wolf. Ende Juni hat der Corona-Krisenstab Gecko das Land aufgeschreckt mit der Prognose, wir könnten im Laufe des Sommers bis zu 70.000 tägliche Neuinfektionen sehen. Aber so schlimm ist es, jedenfalls nach den offiziellen Zahlen, nicht gekommen. Derzeit liegt der 7-Tage-Schnitt gerade mal bei 6.000 Neuinfektionen am Tag. Das ist trotzdem sehr viel mehr als letzten Sommer. Aber wie verlässlich sind diese Zahlen überhaupt? Darüber habe ich im ZIP2-Studio mit dem Komplexitätsforscher Peter Klimek gesprochen, der seit Pandemiebeginn für die Regierung Prognosen erstellt. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen.
Guten Abend.
Herr Dr. Klimek, Ende Juni hat der Krisenstab Gecko bis zu 70.000 Infektionen pro Tag vorhergesagt, mit viel Unsicherheit. Aber auch Sie haben im Standard damals gesagt, fix wäre, dass wir im Laufe des Sommers jedenfalls 30.000 Neuinfektionen täglich erreichen. Die Frage sei nur, wann. Tatsächlich war der schlimmste Tag bisher Mitte Juli bei 15.000 Infektionen und im Schnitt haben wir derzeit 6.000. Warum ist es ganz anders gekommen?
Es ist tatsächlich die Entwicklung in den positiv gemeldeten Infektionsfällen, also in den EMS-Zahlen, unter dem geblieben, was wir da erwartet haben. Es lohnt sich da auf mehrere Signale auf einmal zu schauen. Das heißt, wenn man sich etwa anschaut, wie der Verlauf bei den Zahlen im Spital waren, also wie viele Leute wegen oder mit Covid im Spital behandelt worden sind, aber sich auch anschaut, was für eine Virenfracht im Abwasser detektiert worden ist, dann sieht man da, dass da schon die durchaus ein anderes Lagebild jetzt im Sommer gezeichnet haben, als das bei den Infektionszahlen der Fall war. Wie wir wissen, die EMS-Zahlen, die sind natürlich anfällig für Veränderungen in der Testbereitschaft der Bevölkerung. Und alles in allem muss man davon ausgehen, dass wir doch jetzt in den letzten Wochen eine deutlich höhere Dunkelziffer gehabt haben. Weil wenn man sich etwa anschaut, wie wir in den Spitalszahlen jetzt gelegen sind, da sind wir eigentlich punktgenau das, was in manchen Szenarien in diesen Prognosen im Juni erwartet worden ist.
Bevor wir zu den Spitälern kommen, bleiben wir noch bei den Infektionen. Also die EMS-Zahlen, das sind die offiziell registrierten Fälle. Das waren heute ziemlich genau 7.000. 78.000 Menschen gelten zurzeit in Österreich als infiziert. Wie viele sind es denn in Ihrer Einschätzung nach wirklich? Wie hoch ist die Dunkelziffer?
Wir können es leider schwer sagen. Wenn man jetzt die Spitalszahlen nimmt, dann sind wir jetzt ungefähr auf ein Niveau, ein bisschen unter dem, wo wir am Höhepunkt der ersten Omikron-Welle waren. Und da waren wir ja bekanntlicherweise so um die 30.000 Neuinfektionen. Wenn wir uns das Abwasser anschauen, dann sind wir österreichweit dort in einem Bereich zwischen der ersten und der zweiten Omikron-Welle. Und da passen halt diese ganz niedrigen EMS-Zahlen nicht ganz dazu. Also, aber alles in allem müssen wir wohl doch davon ausgehen, dass hätten wir jetzt noch eine ähnliche Testabdeckung, eine ähnliche Surveillance wie noch vor ein paar Monaten, dann könnten diese Zahlen durchaus um einen Faktor 2 bis 3 höher sein.
Das wären also zumindest 15.000 Infektionen in Wahrheit statt 6.000 momentan.
Momentan ja, und auch entsprechend für den Höhepunkt, der wird dann auch dementsprechend um so einen Faktor vielleicht höher gewesen sein können.
Sie machen ja gar keine konkreten Vorhersagen mehr für die Infektionszahlen, weil Sie sagen, es fehlt Ihnen die Basis dafür. Fachleute verlangen seit ewig regelmäßige Teststichproben. Warum gibt es die eigentlich noch immer nicht?
Das fragen wir uns auch und jetzt gerade, glaube ich, diese Entwicklung jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um das klar offenzulegen und sagen, da haben wir jetzt das Signal verloren, wie hoch die Infektionszahlen tatsächlich sind. Und umso wichtiger ist jetzt auch in Vorbereitung natürlich auf das, was noch kommt, weil der Herbst und der Winter liegen erst vor uns, dass wir hier jetzt nach wie vor es schaffen, einen Überblick zu behalten, um dann auch abschätzen zu können, ob man dann vielleicht wieder in eine Phase der Pandemie kommt, wo es herausfordernder wird.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann tappen Sie bei den tatsächlichen Infektionszahlen völlig im Dunkeln.
Genau, also man kann halt so grobe Trends angeben. Das ist auch mit dem Grund, weswegen wir jetzt in den Prognosen da aufgehört haben, auf diese gemeldeten Infektionszahlen so genau zu schauen, weil die sind einfach kaum noch aussagekräftig. Umso wichtiger ist, und das ist ja eigentlich das, worum es uns dann in diesen Prognosen geht, wie viele schwere Verläufe wir haben. Und da haben wir auch ein Thema, nämlich da ist dann auch wichtig zu unterscheiden, ob jemand ursächlich wegen Covid im Spital ist oder tatsächlich mit, ob da zufällig dann Covid gefunden worden ist. Und umso wichtiger ist, das gilt eigentlich für alle schweren Atemwegsinfekte, dass man hier ein Monitoring aufbaut, dass man einfach tagesaktuell bundesweit weiß, wie viele schwere Verläufe haben wir. Weil mit Fortdauer der Pandemie müssen wir uns natürlich vor allem um schwere Erkrankungsverläufe Gedanken machen und nicht um ganz leicht Infizierte, die keine Symptome haben.
Die Positivrate der Tests, also wie viele von den PCR-Tests dann tatsächlich eine Infektion nachweisen, die schwankt derzeit zwischen 6% und 20%. Beide Werte sind sehr hoch, aber 20% ist extrem hoch. Was kann man denn daraus lernen?
Auch da sehen wir auch in einzelnen Bundesländern, dass das extrem schwankt. Da hat es auch Ausreißer gegeben, wo man dann vielleicht auch schon eher bei 40% dann ist in einzelnen Bundesländern oder waren. Das heißt einfach nur das, was wir schon gesagt haben, da ist uns einfach das Signal verloren gegangen, wie wir diese gemeldeten Positivtestungen interpretieren können.
Hatte das Ende der Quarantäne am 1. August, das Sie als einer von wenigen Fachleuten durchaus befürwortet haben, eigentlich eine signifikante Auswirkung?
Also ich habe es nicht befürwortet, meine Haltung dazu war, und ich glaube, das sehen jetzt auch, dass es jetzt nicht dass es die Dynamik nicht wesentlich verändern wird. Wieso? Weil eigentlich war es ein Ende der Isolation für die, die keine Symptome haben, und damit sich da wirklich was verändert, müsste es Leute geben, die hätten die Isolation davor befolgt, bevor diese Regeländerung war, und dann diese Regeländerung zu Anlass genommen, sie nicht mehr zu befolgen. Da können wir jetzt lang drüber philosophieren, wie viel das tatsächlich sind. Wir werden es nicht auflösen können. Aber von daher würde ich das Thema, können wir jetzt einfach nur spekulieren, weil wir sehen natürlich jetzt auch nicht, wir haben ja einfach keinen Tachometer mehr sozusagen, wo man den Fallzahlen sehen, ob das jetzt schneller oder langsamer geworden ist und das dann ursächlich zurückführen können auf diese Änderungen. Aber alles in allem sehen wir natürlich, dass es jetzt nicht sonderlich etwas an der Dynamik geändert hat bis jetzt.
Etwas, was wir schon konkret sehen können, es wird seither nicht mehr getestet, obwohl die Regierung das eigentlich erwartet hatte, weil man ja bei dem positiven Test nicht mehr unbedingt in Quarantäne muss. Hat Sie das überrascht, dass die Tests dann trotzdem zurückgegangen sind?
Das Entscheidende bei sowas ist ja, was für ein Signal sendet man damit. Und wie gesagt, am Papier hat sich jetzt eigentlich nur für sehr spezifische Situation mit dieser Regelung etwas geändert. Aber wenn das Signal natürlich ist, und so ist die Debatte ja geführt worden, ob es jetzt überhaupt noch eine Isolation braucht oder nicht, dann hängt das dann stark davon ab, wie dieses Signal in der Bevölkerung wahrgenommen worden. Und anscheinend ist das so kommuniziert worden, dass da die Testbereitschaft vielleicht eher zurückgegangen ist, als gestiegen ist. Das legen zumindest die Zahlen näher. Und daraus muss man Schlüsse ziehen, wie man jetzt für nächste Schritte, die wir vielleicht irgendwann gehen wollen, wieder sozusagen zurückgehen in den Normalzustand, wie man das vorbereiten kann, wie man da vorher das öffentlich diskutieren kann, dass da die richtigen Signale gesetzt werden.
Schauen wir auf die Spitäler. Heute liegen 1400 Corona-Patientinnen im Spital. Vor knapp 3 Wochen haben Sie in der Presse gesagt, die prognostizierten 2500 bis 4000 Corona-Patientinnen im Spital für August, September seien nach wie vor realistisch. Stimmt das noch immer so?
Wenn wir uns jetzt die rezentesten Tage anschauen, da die Entwicklung, dann sehen wir etwa im Abwasser zum Beispiel, dass das schon in ein paar Bundesländern wieder auf einem Plateau ist, beziehungsweise schon wieder leicht nach oben zeigt. Ähnliches sehen wir auch in den gemeldeten Positivtestungen. Das Niveau kann man jetzt nicht so gut interpretieren, aber da sieht man auch, dass jetzt diese Geschwindigkeit des Rückgangs eher zurückgeht. Und natürlich ist jetzt nur zu erwarten, dass wenn jetzt die Ferienzeit zu Ende geht, wenn dann wieder mehr Kontakte stattfinden, wenn die Büros wieder voller sind, wenn dann die Schulen wieder irgendwann aufgehen, dass dann wieder die Dynamik ein bisschen anzieht. Und dann gehen wir jetzt schon, wie Sie es gesagt haben, eigentlich mit einem relativ hohen Niveau dann da hinein, wenn dann eigentlich erst die saisonale Dynamik einsetzt. Und für diesen Bereich, wo wir dann aus jetziger Sicht dann vermutlich in den September oder später in den Herbst hineinkommen, ist es dann nach wie vor plausibel, dass wir in solche Dimensionen kommen.
Besteht im Herbst die Gefahr, dass die Krankenhäuser wieder wirklich an ihre Belastungsgrenzen stoßen in der Kombination aus Corona-Patientinnen und infiziertem Personal?
Ja, also in den Intensivstationen sehen wir nach wie vor bei Omikron, dass es dort nicht wirklich kritisch, also sehr unwahrscheinlich kritisch wird. Da sind insgesamt die Zahlen viel niedriger als das, was wir schon gehabt haben. Wie Sie es gesagt haben, das Problem ist, wenn es jetzt schon sowieso schon in ein paar Bereichen in der Versorgung ein bisschen eng ist, Stichwort Pflegenotstand, und dann in diese schon etwas angespannte Situation auch diese Covid-Zusatzbelastung kommt, über diese zwei Seiten, einen mehreren Patienten zu versorgen und die höheren Ausfälle im Personal, dann kann das natürlich wieder eine Belastungssituation mit sich bringen, wo halt aber die Frage ist, und das ist eine sehr schwierige Frage, wie können wir die auflösen? Und da fehlen uns, würde ich sagen, momentan leider einfach die Antworten, weil wir können natürlich das Personal nicht wirklich infiziert arbeiten lassen. Es ist nicht realistisch, dass wir ein effektives Containment mehr betreiben werden mit Lockdowns. Und also müssen wir ob kurz oder lang nachdenken, wie wir hier die Spitäler so aufstellen können, dass sie mit diesen wiederkehrenden Infektionswellen, auf denen wir uns in der nächsten Zeit einstellen müssen, dass sie damit umgehen können.
Jetzt haben Sie schon gesagt, auf den Intensivstationen schaut es ja sehr viel besser aus. Und wenn wir noch einen anderen Vergleich nehmen, es gab in diesem Sommer vom 1. Juni bis 10. August, also bis heute, fast 30 Mal so viele registrierte Infektionen wie letztes Jahr im gleichen Zeitraum. Fast 30 Mal so viele, aber weniger als 4-mal so viele Todesfälle. Das heißt, Corona ist viel, viel weniger tödlich geworden. Ein wie großes Problem ist denn dieses Virus tatsächlich noch?
Also wir sind jetzt tatsächlich in einer neuen Phase dieser Pandemie, wo einfach die Immunisierung in der Bevölkerung schon so hoch ist, dass wir weniger und weniger schwere Verläufe sehen, weniger und weniger Todesfälle sehen. Und da selbst wenn es jetzt so ist wie bei dieser aktuellen BA5-Variante, die intrinsisch, also für sich genommen, wieder etwas aggressiver ist, gleicht sich dann durch diesen Wachstum in der Immunisierung das aus. Das heißt, wenn man jetzt für das individuelle Risiko, ist man jetzt vielleicht schon ungefähr in der Gegend dort, wo auch die Grippe ist. Der Unterschied, den wir momentan sehen bei Corona, ist, dass hier die Wellen deutlich häufiger kommen. Also sprich, bei der Grippe kann man sich ungefähr darauf einstellen, da gibt es dann eine Phase saisonal, wenn da dann die Belastung höher ist. Wir haben ja jetzt gesehen, dass wir jetzt, je nachdem wie man rechnet, schon 3 Omikron-Wellen gehabt haben und wir stehen gerade Mitte August. Das heißt, da ist das, was hier vielleicht anders ist an der Belastungssituation durch SARS-CoV-2, dass wir hier unregelmäßigere und häufigere Wellen haben, die aber dann für sich genommen in der Belastung dann sich beginnen jetzt dort einzuordnen, wo wir dann auch andere schwere Atemwegsinfekte sehen.
Ein heikler Zeitpunkt könnte der Schulstart werden. Momentan ist die Inzidenz ja bei Kindern und Jugendlichen mit Abstand am geringsten wegen der Ferien. Die haben natürlich viel, viel weniger Kontakte jetzt. Wie problematisch wird der Schulbeginn?
Ja, ist die Frage, was man da als die Probleme definiert. Ich meine, der Punkt ist, da müssen wir darüber diskutieren, was ist die Zielfunktion. Dass es jetzt nicht mehr realistisch ist, dass man extrem niedrige Fallzahlen in allen Altersgruppen aufrechterhalten wird. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass dazu ist die jetzige Variante nicht aggressiv genug. Und wir sehen ja auch, dass wir weit weg sind davon, dass jetzt Gesundheitssysteme irgendwo kollabieren. Natürlich sollte man, insbesondere wenn man ein höheres Risiko hat, wenn man Teil der sogenannten vulnerablen Population ist, das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und das ist dann wichtig, aufzuklären und die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung zu erhöhen, dass man einordnen kann, wie hoch ist mein persönliches Risiko. Und was den Schulstart anbelangt, ist die Tatsache nun mal so, dass in den jüngeren Altersgruppen das Risiko für einen schweren Covid-Verlauf natürlich deutlich reduziert ist. Da haben wir eher das Thema, was könnte mit anderen, möglicherweise länger anhaltenden Covid-Symptomen der Fall sein. Da ist einerseits die Datenlage unklar, aber das, was es an Daten gibt, heißt jetzt auch nicht, dass man das auf die leichte Schulter nehmen sollte. Das heißt, das Ganze ist dann am Ende des Tages ein Weckruf mehr, dass wir nachhaltige Lösungen finden, wie etwa mit der Belüftung, dass man hier das Infektionsrisiko sicher nicht auf null reduzieren kann, aber zumindest auf einem sozusagen ein bisschen was an Dampf rausnehmen kann.
Werden wir im Herbst wieder allgemeine Schutzmaßnahmen brauchen, wie zum Beispiel eine allgemeine Maskenpflicht?
Ich würde die Maske ungefähr so sehen wie ein Regenschirm. Wenn es stark draußen regnet, dann nehme ich mir einen Regenschirm mit.
Aber es gibt keine Verpflichtung zum Regenschirm.
Ob es uns jetzt gefällt oder nicht, es wird, und auch wenn ich mich jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich mache, wenn ich das Wort Eigenverantwortung in den Mund nehme, aber es wird auf lange Sicht jetzt in dieser Pandemiephase alternativlos sein, dass wir hier wieder mehr auf die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung stärken und auf Eigenverantwortung setzen, dieses Thema entpolarisieren und wieder ein bisschen mehr in dem, was die Faktenlage ist, verankern. Und von daher, wenn es jetzt die Situation so eintritt, dass wir keine systemkritischen Belastungen mehr im Gesundheitssystem haben, dann wird man da natürlich dann eher, sollte man dann mit Empfehlungen arbeiten. Wenn, natürlich gibt es auch Szenarien, wo das nicht ausreicht und da sollte man jetzt auch klar kommunizieren. Wenn diese Punkte erreicht werden, wenn diese Szenarien eintreten, dann muss man da vielleicht wieder andere Maßnahmen setzen. Ob das jetzt momentan sehr wahrscheinlich ist, da sind wir, sehen wir jetzt doch, dass mehr und mehr Länder eigentlich komplett ohne Maßnahmen unterwegs sind. Und da wird man jetzt im nächsten Herbst dann sehen, wie gut die dann auch durch die saisonal etwas herausforderndere Phase kommen. Und dann wird man wieder ein bisschen besser einordnen können, wie das langfristig weitergeht.
Die Regierung hat sich ja 4 Szenarien ausarbeiten lassen von den Fachleuten. Und im vierten schlimmsten Szenario gibt es einen besonders aggressiven neuen Virustypen und notwendige Maßnahmen bis hin zu neuen Lockdowns. Wie realistisch oder wie wahrscheinlich ist dieses Szenario?
Sowas würde ich als ein extremes Ereignis einstufen. Das heißt, rein theoretisch könnte auch morgen eine ganz andere Pandemie losgehen und das ganze Spiel wieder von vorne beginnen. Das kann natürlich keiner ausschließen, aber da reden wir von Ereignissen, die eher unwahrscheinlich sind, aber doch wahrscheinlich genug, dass sie passieren können. Wir haben ja so eine Pandemie schon gehabt. Wir haben eine große Veränderung davon, wie sich das Virus verhält mit den Omikron-Varianten gesehen. Von daher wäre es jetzt verwegen, auszuschließen, dass sowas wieder passieren könnte. Aber klar ist, da reden wir von einem Ereignis mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht so gering, dass man sich jetzt hersetzen kann und sagen, na, dafür brauchen wir jetzt überhaupt nicht nachdenken, was dann passieren würde.
Gut, aber wenn Sie als Mathematiker sagen, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, reden wir da über 1-2% oder reden wir da über 10-20%?
Naja, wir haben jetzt, das ist jetzt, was wir jetzt erlebt haben, die schwerste Pandemie seit 1918. Davor hat man die durchaus häufiger gehabt. Das heißt, da reden wir am Ende des Tages dann von Ereignissen, die dann eben vielleicht einmal im 100 Jahr oder ein paar Mal häufiger passieren.
Das heißt, Sie rechnen im nächsten Herbst und Winter nicht mehr mit einem neuen Lockdown?
Der wird doch, so wie sich jetzt die Lage entwickelt, wird das zunehmend unwahrscheinlich, aber ausschließen kann man es nie.
Herr Dr. Klimek, vielen Dank für den Besuch.
Gerne.